Herzlich willkommen zum Webcast, die Windows Azure Plattform. Mein Name ist Holger Sirtl. Ich möchte Ihnen einen Überblick über die Plattform geben, die Microsofts Plattform as a Service Angebot darstellt und möchte dort insbesondere eingehen auf die Neuerungen, die Ende 2010 jetzt für die Plattform vorgestellt wurden. Mein Name, wie gesagt, Holger Sirtl. Ich bin Architect Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. Auf meinem Blog versuche ich regelmäßig Artikel zu meinen Schwerpunktthemen, nämlich Cloud Computing, Windows Azure Plattform bzw. Microsoft Software plus Services Strategie zu veröffentlichen. In dem heutigen Webcast möchte ich zunächst mal auf das Thema Cloud Computing allgemein eingehen, auf verschiedene Begrifflichkeiten des Cloud Computings eingehen und die Windows Azure Plattform einordnen in die verschiedenen Begriffe, die es so zum Thema Cloud Computing gibt, und möchte dann auf die einzelnen Bestandteile der Plattform eingehen, die da sind Windows Azure, SQL Azure, Windows Azure App Fabric, und möchte dann noch einen Ausblick auf Weiterentwicklungen geben. Wenn man sich mit dem Thema Cloud Computing auseinandersetzt, dann ist es zunächst mal wichtig, sich allgemein Gedanken über die Verwaltung von Infrastruktur, von Plattformen, von Anwendungen zu machen. Hier mal in einer Schichtung aufgetragen, was hat man typischerweise für Dinge, auf die man achten muss, wenn man Software betreiben möchte. Man hat Netzwerk, Speicher, Server, Virtualisierungstechnologien, Betriebssysteme, Middleware, eine Runtime-Umgebung, möglicherweise Datenbank bis hin zur Anwendung. Und im klassischen Softwarebetrieb hat man als Infrastrukturverantwortlicher die Aufgabe, wirklich alles selbst zu verwalten, also von der untersten Schicht bis zur obersten Schicht alles selbst zu verwalten. Im Cloud Computing Kontext ist häufig in der Literatur von mehreren verschiedenen Aspekten des Cloud Computings die Rede. Einer ist Infrastructure as a Service. Bei Infrastructure as a Service werden jetzt die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aspekte der Infrastruktur aufgeteilt, nämlich in einen Infrastrukturbereich, der jetzt hier unten grau aufgezeichnet ist, und den Teil, der weiterhin selbst in der Verantwortung des Anwenders bleibt. Der untere Teil wird bei Infrastructure as a Service, bei dieser Ausprägung des Cloud Computings, als Dienst bereitgestellt. Das heißt, die Funktionalitäten dieser Schichten werden über Service Level beschrieben, werden über Funktionalitäten beschrieben, das heißt, es ist bekannt, was wird angeboten, es wird eine Schnittstelle angeboten, über die diese Funktionalitäten zugreifbar sind. Die interne Funktionsweise dieser Funktionsblöcke bleibt aber dem Dienstanbieter vorbehalten. Das heißt, er kann optimieren, er kann das im großen Stile anbieten, dadurch Skaleneffekte erzielen und so weiter. Das heißt, wir haben ja eine Trennung von des Infrastrukturbereichs von den Bereichen, die weiterhin selbst verantwortet werden müssen vom Anwender. Wenn wir uns Plattform as a Service anschauen, dann geht diese Dienstbereitstellung noch deutlich weiter, denn dann wird nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Anwendungsplattform als Dienst bereitgestellt. Das heißt, es geht bis zur Datenbankschicht hier, also wie wir es da aufgetragen haben, geht die Dienstbereitstellung. Auch hier das Gleiche wieder, es werden Schnittstellen angeboten, über die die Plattform zugreifbar ist. Die Funktionalitäten werden von einem Dienstanbieter bereitgestellt und der Anwender ist selbst nur noch für die Bereitstellung und den Betrieb der Anwendung verantwortlich. Alles, was die Plattform betrifft, ist als Dienst von einem Service Provider angeboten. Die Plattform-as-a-Service-Angebote richten sich primär an Entwickler. Entwickler können also diese Plattform-as-a-Service-Dienste nutzen, um Anwendungen zu schreiben und diese dann in der Cloud anzubieten. Wenn wir uns jetzt den letzten Bereich noch anschauen, Software-as-a-Service, hier geht tatsächlich die Dienstbereitstellung bis zur Anwendung nach oben. Das heißt, der Anwender muss im Bereich des Anwendungsbetriebs überhaupt nichts mehr selber machen, sondern bekommt die komplette Anwendung einschließlich der Plattform und Infrastruktur, die drunter liegt, als Dienst bereitgestellt. Also auch hier wieder feste Schnittstellen, die interne Funktionsweise obliegt dem Dienstanbieter und der Anwender muss nur noch über diese Schnittstellen auf die Funktion der Anwendung zugreifen. Das heißt, wir haben hier drei Ausprägungen des Cloud Computings, Infrastructure as a Service, wo sich an Systemadministratoren richtet, Plattform as a Service für Entwickler, die Anwendungen schreiben können, und Software as a Service richtet sich an Anwender, die Anwendungen als Dienst bereitgestellt bekommen möchte. Microsoft ist jetzt in diesem Umfeld in allen drei Bereichen vertreten. Das heißt, wir haben sowohl ein Infrastructure als auch ein Plattform als auch ein Software as a Service Angebot im Köcher. Und das sieht wie folgt aus. Und zwar haben wir auf der Infrastruktur- und Plattform-as-a-Service-Ebene unsere Windows-Azure-Plattform. Das heißt, die Windows-Azure-Plattform ist unser Plattform-as-a-Service-Infrastructure-as-a-Service-Angebot. Auch im Software-as-a-Service-Angebot sind wir vertreten mit unseren Online-Services, hier nur Office 365 erwähnt oder Windows Live erwähnt, wo wir Dienste für Anwender bereitstellen. Und natürlich sind Partner und Kunden aufgerufen, eingeladen, unsere Windows Azure Plattform zu nutzen, um eigene Anwendungen und Dienste in der Cloud anzubieten, möglichst auf Basis der Windows Azure Plattform. Die Windows Azure Plattform besteht jetzt aus drei Dienstgruppen, die einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden können. Das heißt, die Nutzung eines Dienstes ist nicht davon abhängig, dass ich auch die anderen Dienste nutze. Die Windows Azure Plattform umfasst sehr viele IT-Ressourcen und wenn man sich überlegt, was kann man mit vielen IT-Ressourcen machen, man kann Software ausführen auf diesen Ressourcen, man kann Daten speichern auf diesen Ressourcen oder man kann Integration und Kommunikation über diese Ressourcen abwickeln. Und genau diese Funktionsblöcke, Anwendungsausführung, Datenspeicherung und Integration, das sind auch die, die über die drei Dienstgruppen abgebildet sind. Wir haben hier auf der linken Seite, also oben links abgebildet, Windows Azure, die Laufzeitumgebung as a Service. Das heißt, Windows Azure ist unser Cloud-Betriebssystem, das es ermöglicht, Software zu installieren und in der Cloud zu betreiben. Der zweite Dienstblock, SQL Azure, relationaler Datenbankdienst als Service angebotene Datenbankdienstleistung. Und der dritte Bereich, die Windows Azure App Fabric, Integrations- und Kommunikationsdienste as a Service. Im Folgenden möchte ich auf diese drei Dienstgruppen noch genauer eingehen. Zunächst also Windows Azure. Windows Azure untergliedert sich in fünf Dienstgruppen, wenn man so will. Also nochmal fünf Unterdienste. Und zwar haben wir einmal den Compute Service. Compute Service ist tatsächlich der Dienst, der dann unterm Strich die Rechenleistung anbietet. Das heißt, ich kann Software schreiben, diese auf diesem Compute Service installieren und damit in der Cloud betreiben. Also Laufzeitumgebung ist der Compute Service im engeren Sinne. Dann habe ich einen Storage Service. Storage ist hier gemeint in Abgrenzung zu SQL Azure alle Speicherdienste, die nicht SQL bezogen sind. Also alle einfachen Speicherkonstrukte, Speicherdienste, die sich abgrenzen von einem relationalen Datenbanksystem. Hier unter Windows Azure Storage Service zusammengefasst. Wir haben darüber hinaus noch einen Management Service. Dieser Management Service erlaubt es, die Funktionalitäten von Windows Azure quasi fernzusteuern. Über eine API kann ich also alle administrativen Tätigkeiten auch zugreifen und dieser Management Service regelt mir dann, dass Windows Azure sich so verhält, wie ich es eben spezifiziere. Das heißt, dass die Daten so gespeichert werden, wie ich das möchte, dass die Anwendungen so ausgeführt werden, wie ich das möchte. Der vierte Bereich, das Content Delivery Network. Das Content Delivery Network ist letztlich ein Rechenzentrumsverbund von Rechenzentren, die weltweit verteilt sind. Und diese Rechenzentren werden genutzt, um Inhalte aus dem Windows Azure Storage weltweit verfügbar zu machen und weltweit zu cachen. Das heißt, ein Anwender, der auf Daten zugreift, die im Windows Azure Storage gespeichert sind, bekommt diese Daten, wenn ich das aktiviere, das Content Delivery Network, aus dem für ihn jeweils nächstgelegenen Rechenzentrum ausgeliefert. Das verkürzt die Netzwerklatenz, das heißt, Datenzugriffe können deutlich schneller und performanter ausgeführt werden. Und der fünfte Bereich von Windows Azure ist das sogenannte Windows Azure Connect, auch als Virtual Network bezeichnet. Windows Azure Connect erlaubt es, VPN-Verbindungen, also Virtual Private Network-Verbindungen zwischen Windows Azure, das heißt der Cloud, und einem eigenen Rechenzentrum aufzubauen. Das heißt, Anwendungen, die auf Windows Azure ausgeführt werden, können auf Ressourcen, die innerhalb des eigenen Rechenzentrums laufen, also im eigenen Unternehmen laufen, so zugreifen, als wären sie quasi in einem eigenen LAN letztlich. Das heißt, ich brauche keine Datentransferfunktionalitäten und Logik in meine Anwendung einbauen, sondern sämtliche Ressourcen des eigenen Rechenzentrums sind für Windows Azure so zugreifbar, als wären sie lokal verfügbar. Das heißt, Windows Azure liefert alle Werkzeuge, um Software hochskalierbar, automatisiert, gemanagt in der Cloud zu betreiben. Wichtig ist noch zu sagen, dass bekannte Werkzeuge, Technologien und Programmiersprachen eingesetzt werden können. Das heißt, sowohl die .NET-Welt findet sich in Windows Azure wieder, als auch diverse andere Programmierumgebungen. Ich kann auch Java-Anwendungen auf Windows Azure ausführen. Ich kann PHP-Anwendungen auf Windows Azure ausführen. Grundsätzlich lassen sich auf Windows Azure sämtliche Funktionen, sämtliche Anwendungen ausführen, die auch auf einem Windows-Server-Betriebssystem ausführbar sind. Bestehende Anwendungen müssen gegebenenfalls neu paketiert werden. Dabei kann einem Visual Studio helfen, um sie auf Windows Azure betreiben zu können. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Unterdienste nochmal etwas genauer anschauen, möchte ich jetzt erstmal auf den Windows Azure Storage eingehen. Windows Azure Storage untergliedert sich einmal in sogenannten Table Storage. Table Storage kann strukturierte Daten aufnehmen. Dabei sind hier Tabellen nicht mit relationalen Datenbanktabellen zu verwechseln, sondern hier geht es wirklich nur um die Speicherung von Entities, also letztlich Key-Value-Paaren. Ich speichere Tabellenzeilen ab, die ich selber mit einem Schema versehen kann. Speichere also in Tabellen Mengen von Entities und jede Entity ist eine Menge von Properties, die wiederum Key-Value-Pairs eben sind. Ich habe einen Primärschlüssel auf diesen Tabellen, sonst habe ich keine weiteren Schlüssel, wie es dann eben in einem relationalen Datenbanksystem möglich ist. Zweiter Bereich: Windows Azure Queue Storage. Queue Storage, wie der Name heißt, Warteschlangendienst. Ich kann hier Nachrichten einstellen, kann sie auslesen nach dem Warteschlangenprinzip. Die erst zuerst eingestellte Nachricht wird auch zuerst wieder ausgelesen. Ich kann diesen Dienst, wie auch die anderen Storage-Dienste, von außenstehenden Anwendungen über REST-Schnittstellen zugreifen. Das heißt, meine Anwendung, die Queue Storage nutzt, muss nicht notwendigerweise auch auf Windows Azure ausgeführt werden. Der dritte Bereich, sogenannter Blob Storage. Blob Storage ist dafür gedacht, große Binärdaten zu speichern. Blob steht als Abkürzung für Binary Large Objects. Hier ist es möglich, große Bilddateien, Videodateien hochzuladen und diese verfügbar zu machen und diese auch in einer Art Verzeichnisstruktur abzulegen. Und so zu organisieren. Das heißt, wenn man sich so ein lokales Filesystem vorstellt, über Blob Storage lässt sich sowas in der Cloud auch nachbilden. Blob Storage letztlich über REST-Schnittstellen zugreifbar. Wenn ich eine NTFS-Dateisystem-Schnittstelle brauche, kann ich sogenannte Drives verwenden. Drives sind als NTFS-Dateisystem formatierte Blob Storages. Das heißt, hier diese Beziehung zwischen Blob und Drives. Wenn ich einen Blob Storage als Drive formatiere, kann ich auf diesen Blob so zugreifen, als wäre es quasi ein Dateisystem. So viel zum Storage. Wenn ich mir den Compute Storage nochmal genauer herauspicke hier, der Compute Storage erlaubt es, eigene Cloud Services, Cloud-Anwendungen in der Cloud zu betreiben. Stellt also eine Rechen- und Laufzeitumgebung zur Verfügung für eigene Cloud Services. Cloud Services sind letztlich Anwendungspakete, die durch eine Schnittstelle, durch eine ja, Service-Schnittstelle definiert sind und deren innerer Aufbau über bestimmte Services-Komponenten abgebildet wird. Der innere Aufbau will heißen, ich habe einen Cloud Service, den ich auf Windows Azure betreibe, kann aus verschiedenen Komponenten bestehen und diese Komponenten können drei Ausprägungen haben. Diese Komponenten können sein Webrollen, Workerrollen oder neu VM-Rollen, Virtual Machine Roles. Von diesen drei Varianten können beliebig viele in einem Cloud Service sein. Mindestanforderung ist, dass mindestens eine Rolle in so einem Cloud Service ist, egal welcher Natur diese ist. Das heißt, Cloud Service aufgebaut aus Web, Worker oder VM-Rollen. Wie unterscheiden sich jetzt diese Rollen? Wenn wir uns vorstellen, in der Cloud ist letztlich ein als Service angebotener Virtualisierungslayer, der über Hyper-V implementiert ist, verfügbar. Und wenn wir uns jetzt diese Rollen genauer anschauen, Webrollen sind letztlich automatisiert verpaketierte virtuelle Maschinen, in denen einmal ein Azure Guest OS enthalten ist. Dieses Guest OS ist letztlich ein Windows Server 2008 R2 Betriebssystem. Ich habe einen Management Layer, der Windows Azure dann das Management dieser Instanz erlaubt. Ich habe einen Internet Information Server vorkonfiguriert und vorinstalliert und ich paketiere in so eine Webrolle meinen eigenen Code. Und dieser eigene Code wird dann vom Internet Information Server gehostet. Das heißt, es ist schon vorkonfiguriert, dass HTTP-Requests von dem Internet Information Server entgegengenommen und an den eigenen Code weitergeleitet werden. Alles, was jetzt hier blau eingezeichnet ist, wird von Windows Azure automatisiert gemanagt und verwaltet. Das heißt, das Gastbetriebssystem wird automatisch von Windows Azure überwacht, betrieben. Es werden Service Packages eingespielt, Security Patches eingespielt und so weiter. Da muss ich mich als Anwender oder Entwickler gar nicht drum kümmern. Ich fokussiere mich einzig und allein auf den eigenen Code, den ich eben einbringe. Worker-Rollen sind Rollen, die sehr ähnlich zu Web-Rollen sind, mit der einzigen Ausnahme, dass in Worker-Rollen kein Internet Information Server vorkonfiguriert ist. Worker-Rollen sind gedacht und ursprünglich vorgesehen für Hintergrundprozesse. Während Webrollen sozusagen das Frontend eines Cloud-Service implementieren, sollten größere Arbeitsaufträge an Worker-Rollen weitergeleitet werden, die diese dann eben abarbeiten, ohne Internet Information Server, sondern direkt auf dem Gastbetriebssystem ausgeführt. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht mit Java unterwegs sind, Java entwickeln, würde man einen zum Beispiel Tomcat Application Server verwenden wollen, müsste man an der Stelle eine Worker-Rolle nehmen, weil Tomcat und Internet Information Server ja quasi Technologien sind, die einander entsprechen. Das heißt, Tomcat würde man in eine Worker-Rolle aufnehmen und von dort betreiben. Müsste dann allerdings diesen HTTP-Request-Empfang selbst konfigurieren, sodass eben Tomcat das abhandelt. Worker-Rollen, also eigener Code, der auf einem Management-Layer und im Gastbetriebssystem sitzt. VM-Rollen, Virtual Machine Roles, sind jetzt vom Charakter her nochmal deutlich anders. Hier ist der Entwickler, Administrator selbst dafür verantwortlich, das Gastbetriebssystem aufzusetzen, aufzubauen. Er muss einen Management-Layer installieren und die VM mit eigenem Code bestücken. Im Prinzip eine VM-Rolle entspricht Web-Worker-Rollen insofern, als dass hier auch eine VM letztlich, eine virtuelle Maschine, am Ende rauskommt, nur dass in dem VM-Fall der Entwickler, Administrator auch für das Gastbetriebssystem zuständig ist. Die Neuankündigungen, die jetzt auf der Professional Developer Conference Ende 2010 gemacht wurden, betreffen alle Rollen. Änderungen, die jetzt für Web- und Worker-Rollen bekannt gegeben wurden, waren, dass zum einen Admin-Berechtigungen möglich sind. Ich kann Web- und Worker-Rollen mit Admin-Berechtigungen ausstatten, sodass man eben auch Dinge nachinstallieren kann, die vielleicht kommen, Objekte registrieren, in die Registry zu installieren und so weiter. Ich habe im Falle von Webrollen Full IIS, das heißt, ich kann mehrere Web-Anwendungen in einer Webrolle betreiben, Virtual Directories kann ich einsetzen und so weiter. Ich habe Remote Desktop, ich kann mich auf Webrollen, Workerrollen draufschalten, kann mir die Konsole anzeigen lassen. Es ist seit neuestem Windows Server 2008 R2 als Gastbetriebssystem vorhanden. Ich kann mehrere Services-Administratoren konfigurieren, sodass der Zugriff auf solche Rollen feingranularer geregelt werden kann. Ich habe sogenannte Startup-Tasks. Startup-Tasks sind Aufgaben, sind Skripte, die ausgeführt werden, wenn eine Web- oder Worker-Rolle hochfährt. Insbesondere im Zusammenspiel mit Admin-Berechtigungen lassen sich damit Installationsroutinen durchführen, die es zum großen Teil überflüssig machen, eine virtuelle VM-Rolle zu nehmen, sondern ich habe hier die Möglichkeit, quasi beim Hochfahren beispielsweise COM-Objekte zu registrieren, diverse Anwendungspakete zu installieren und so weiter. Das heißt, das hier ist eine sehr feine Möglichkeit, administrativ die Web- und Worker-Rolle so zu konfigurieren, wie ich es eben brauche und muss mich dann eben nicht mit den VMs oder dem Aufsetzen von Virtual Machine Roles auseinandersetzen. Und der letzte Bereich, Plugins, wurden angekündigt. Ich kann über Konfigurationsskript verschiedene Plugins aktivieren, deaktivieren. Plugins erlauben es, bestimmte Funktionen einer Web- und Worker-Rolle zugänglich zu machen. Zum Beispiel ein Remote Desktop Plugin muss ich aktivieren, wenn ich denn Remote Desktop Zugriff verfügbar haben möchte, also darauf zugreifen möchte auf diese Web- oder Worker-Rollen, das Ganze konfigurativ sehr leicht machbar. Schauen wir uns nochmal die VM-Rolle genauer an. Die VM-Rolle letztlich maximale Kontrolle für den Entwickler und Administrator, aber eben auch gewisser Administrationsaufwand, weil ich eben das eigene Gastbetriebssystem selber bestücken muss. Wenn wir uns jetzt hier auf der rechten Seite mal so die Skizze anschauen, wie funktioniert das mit den VM-Rollen? Basis für eine VM-Rolle ist ein Windows Server 2008 R2 Betriebssystem Enterprise Edition. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Installations-DVD beispielsweise habe, mir so eine VM selber erstellen. Ich kann dann auf dieses Image die benötigte Anwendungssoftware installieren, muss ein sogenanntes VM-Rollpack installieren. Da sind zum Beispiel ein Remote-Desktop-Konfigurator, Agent-Software und so weiter enthalten. Und als letzten Arbeitsschritt muss ich dieses Image dann generalisieren. Generalisieren heißt, ich nehme aus dem Image, aus dem VM-Image, was ich erstelle, sämtliche Abhängigkeiten zu einer physischen Hardware raus. Wenn ich also jetzt so ein VM-Image erstellt habe, ist das eine virtuelle Festplatte, also eine VHD, davon eine Base-VHD. Und diese Base-VHD lade ich in Windows Azure Blob Storage hoch. Das heißt, das mache ich einmal zu Beginn. Ich kann also eine Base-VHD verwenden. Wenn ich jetzt ausgehend von dieser Base-VHD noch verschiedene Varianten erstellen möchte, kann ich dies tun, und zwar indem ich nachinstalliere und dann eine sogenannte Diff-VHD erstelle. Diese Diff-VHD enthält alle Unterschiede zur Base-VHD, wird ebenfalls im Blob Storage hochgeladen, und in der Konfigurationsdatei einer VM-Rolle lege ich dann fest, aus welcher Base-VHD und welcher Diff-VHD letztlich das Image zusammengebaut wird, welches dann in Windows Azure betrieben wird. Hierüber habe ich also die Möglichkeit, eine Base-VHD, die schon das meiste an VM-Konfiguration enthält, zu erstellen. Die muss ich nur einmal hochladen und könnte dann verschiedene Spielarten der VHD über Diff-VHDs erstellen, muss dort eben nur noch die Unterschiede hochladen. Wie gesagt, es ist ein gewisser Administrationsaufwand. Ich habe dafür volle Kontrolle über die VM. In vielen Fällen ist es nicht notwendig, das alles zu tun, weil ich über Web- und Worker-Rollen bzw. die erweiterten Möglichkeiten heute schon auch sehr viele Möglichkeiten mit Web- und Worker-Rollen habe. So, wie sieht nun ein Cloud-Service aus, der für Windows Azure beschrieben wird? Ich hatte es ja schon gesagt, ein Cloud-Service letztlich wie jeder Service durch eine Service-Schnittstelle, durch einen Rahmen bestimmt. Der Cloud Service ist über einen Windows Azure Load Balancer zugänglich, und zwar über eine URL, die ich beim Anlegen des Cloud Service bzw. einer leeren Cloud Service Hülle auf dem Windows Azure Portal selbst wählen kann. Hier im Beispiel myapp.cloudapp.net. Ein Cloud Service kann nach draußen hin mit Storage kommunizieren, mit SQL Azure kommunizieren. Cloud Service oder die Komponenten darin können aber auch quasi beliebige Verbindungen nach draußen zu diversen Internet Services, Web Services aufbauen. Der Cloud Service also nach außen hin definiert durch eine Services Schnittstelle. Interner Aufbau kann, wie gesagt, sein über verschiedene Web- und Worker-Rollen. Hier mal skizziert eine Web-Rolle, die über zwei Instanzen so konfiguriert ist, dass eben zwei Instanzen laufen. Wenn ich das so konfiguriere, wird der Load Balancer automatisch so aufgesetzt, dass zwischen diesen Web-Rollen, zwischen den Instanzen der Web-Rollen, ja, Requests verteilt werden. Für das Anwendungsdesign bedeutet das, dass Webrollen grundsätzlich zustandslos implementiert werden sollten, denn der Load Balancer kennt keine sogenannten Sticky Sessions, sondern verteilt die Requests einfach beliebig auf die verschiedenen Instanzen der Webrollen. In einem Cloud-Service können jetzt auch Worker-Rollen drin sein, wobei Web- und Worker-Rollen entweder direkt kommunizieren können über IP-Verbindungen oder eben über Windows Azure Storage. Das ist eigentlich die empfohlene Vorgehensweise, dass also eine Web-Rolle, die einen Auftrag über die Web-Oberfläche entgegennimmt, über einen Eintrag in Queue Storage, also eine Nachricht, an eine Worker-Rolle schickt und dann eine beliebige Instanz der Worker-Rolle quasi den Arbeitsauftrag entgegennimmt und verarbeitet. Es können auch mehrere Worker-Rollen oder mehrere Web-Rollen in einem Cloud-Service enthalten sein. Worker-Rollen können auch mit der Außenwelt kommunizieren. Dann muss ich allerdings den Load Balancer selber konfigurieren bzw. die Ports konfigurieren, die eben von außen zugänglich sein sollen. Und es können VM-Rollen drin sein. Die werden letztlich von der Konfiguration genauso behandelt wie Web- und Worker-Rollen. Ich spezifiziere, wie viele Instanzen einer VM ausgeführt werden sollen, welche Base- und Diff-VHDs verwendet werden sollen. Das heißt, der Cloud-Service ist durch dieses Service-Modell definiert. Wenn ich jetzt einen Cloud-Service schreibe und ihn dann paketiere zum Installieren, dann umfasst mein Service zwei Bestandteile, und zwar einen Code-Teil, ein Code-Paket und eine Konfigurationsdatei. In dem Code-Teil ist letztlich der Implementierungscode drin, das Kompilat von Visual Studio. Ich habe dort die paketierten Rollen, das heißt Web- und Worker-Rollen, und ich habe auch Referenzen auf die virtuellen Festplatten, die eben für VM-Rollen verwendet werden. In der Konfigurationsdatei ist das Service-Modell beschrieben, das heißt, dort ist beschrieben, welche Web- und Worker- und VM-Rollen es gibt, wie viele Instanzen eingesetzt werden sollen und so weiter. Das Ganze ist zur Laufzeit änderbar, das heißt, ich kann zur Laufzeit die Zahl der Instanzen, die ich einsetze, ändern und somit auf Lastschwankungen auf meinem Web-Service oder meinem Cloud-Service reagieren. Das Ganze, diese Paketierung, Code, Konfigurationsdatei, ist alles mit Visual Studio sehr leicht machbar. Wenn ich jetzt Rollen auf Instanzen ausführe, kann ich pro Rolle wählen, auf welcher Instanzgröße, auf welcher Art von Instanz diese Rolle ausgeführt werden soll und wie viele Instanzen jeweils da sein sollen. Ich habe dabei die Wahl zwischen fünf verschiedenen Instanzgrößen, angefangen von XS, also Extra Small, bis XL, Extra Large. Diese Tabelle hier, die wir hier sehen, zeigt, wie diese einzelnen Instanzgrößen spezifiziert sind, also welche A, Leistungen man bekommt und B, wie teuer das Ganze dann auch kommt. Ganz wichtig, eine Instanz ist kostenpflichtig, sobald ich einen Cloud-Service drauf installiert habe, egal wie hoch die Last auf der Instanz ist. Der Vorteil dieses Konzeptes ist, dass der Anwender, der Nutzer der Instanz eine garantierte Leistung bekommt, und zwar genau die CPUs beispielsweise, die hier zu sehen sind. Wenn wir also eine Small Instance nehmen, zum Beispiel gehört diesem Anwender eine 1,6 GHz CPU, 1,7 GB RAM und so weiter. Das heißt, ich habe eine garantierte Leistung, die ich bekomme, die dann auch sehr berechenbar und kalkulierbar entsprechend abgerechnet wird, wie wir es unten sehen. Die Rollen sind immer jeweils Verdoppelungen der jeweils kleineren, also Extra Large ist doppelt so groß wie Large, Large doppelt so groß wie M und so weiter. Wenn wir jetzt also mal uns den ersten Demos nähern und uns anschauen, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich den eigenen Cloud-Service schreiben möchte. Was sind so die Schritte? Das erste ist, ich muss ein neues Projekt provisionieren. Das heißt, ich muss über eine Windows Live ID mal verfügen und über diese ein Paket entweder freischalten, wenn ich ein Anwendungspaket nutzen möchte, muss mir einen Account anlegen und kann dann ein Projekt auf Windows Azure anlegen. Grundsätzlich gibt es drei Wege, wie ich das machen kann. Über ein sogenanntes Standardangebot kann ich über www.azure.com auf die einfachste Art und Weise mir einen Account beschaffen und darüber dann ein Projekt anlegen. Es gibt die Möglichkeit, über MSDN-Subscriptions kostenlos einen Kontingent von Compute- und Storage-Ressourcen zu nutzen. Und es gibt auch die Möglichkeit, über einen Testzugang zeitlich befristet Windows Azure zu testen. Beim Standardangebot habe ich eine Windows Live ID. Die nutze ich, um mich über das www.azure.com-Portal anzumelden. Dort werde ich weitergeleitet auf das MOCP, MicrosoftOnline.com-Portal. Dort muss ich dann Kreditkarten und oder Rechnungsinformationen anlegen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, meine Nutzung von Windows Azure auch über Rechnungsstellung abzurechnen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt auf Kreditkartenvariante gehen, sondern es geht auch per Rechnung. Wenn ich ein MSDN-Subscription-Angebot nutze, und da rufe ich Sie ganz herzlich auf, wenn Sie das nicht gemacht haben, das ist die beste Möglichkeit, kostenlos Windows Azure zu nutzen. Jeder, der eine MSDN-Professional-Subscription hat, hat Windows Azure-Kontingent bereits verfügbar, wer eine MSDN-Premium-Subscription hat. Da einfach auf msdn.microsoft.com/subscriptions gehen und das aktivieren. Das leitet einen dann auch aufs MOCP-Portal weiter. wo man dann eben seine Abrechnungsdaten angeben muss. Testzugang möglich über microsoft.de/Azure. Dort können Sie einen 3 Wochen Testaccount beantragen. Dann brauchen Sie gar keine, also nicht mal eine Windows Live ID, und können 3 Wochen wirklich unverbindlich kostenlos das Ganze testen. Sie können dann, wenn Sie einen Account haben, Projekte anlegen, und zwar Storage Account, wenn Sie die Storage Dienste nutzen wollen, oder einen Hosted Service, wenn Sie eben Anwendungen in der Cloud betreiben möchten. Sie können einen SQL Azure Server anlegen, auf den kommen wir später noch zu sprechen, beziehungsweise auch einen Namespace auf der Windows Azure App Fabric reservieren. So, damit zur ersten Demo. Ich möchte jetzt mal kurz zeigen, wie ich das Portal, einmal wie das Portal aussieht und wie ich das Portal nutzen kann. Dazu gehe ich mal raus, öffne den Explorer, gehe auf windowsazure.com, muss mich jetzt hier mit einer Windows Live ID authentifizieren. Die Authentifizierung läuft bei mir über meinen Microsoft-Account. Das ist also kurz geschaltet in unserem Active Directory und nach einer kurzen Wartezeit komme ich auf das neue Portal, das auch komplett überarbeitet wurde und jetzt Silverlight basiert ist. Also wer sich schon mal mit Windows Azure beschäftigt hat und vielleicht noch das weiß-grüne Portal kennt, das ist komplett überarbeitet und jetzt hier deutlich aufgehübscht, wie gesagt, Silverlight basiert, wo ich im Prinzip erweiterte Möglichkeiten habe, um mich mit der Plattform auseinanderzusetzen. Ich habe hier auf der linken Seite die verschiedenen Bereiche der Plattform, Hosted Service, Storage Accounts und CDN. Das ist der Bereich, der sich auf Windows Azure bezieht. Wenn ich einen neuen Dienst nutzen möchte, dann lege ich hier einen neuen Service an, Create and Deploy a New Hosted Service. Storage Account nutzen möchte hier, neuer Datenbankserver und so weiter. Wenn ich eine VPN-Verbindung aufbauen möchte, gehe ich hier. Also das sind die wichtigsten Tasks, die gleich auf der ersten Seite verfügbar sind. Ansonsten finden sich noch detailliertere Ribbons hier oben, das ist ja Ribbon-basiert, wo ich eben direkten Zugriff auf die einzelnen Funktionen der Plattform habe. Ich gehe hier mal auf den Bereich Hosted Service und hier sehe ich jetzt quasi meine Subscriptions, meine Accounts, die ich habe. Wenn ich hier mal reingehe, dann habe ich zwei Accounts, die ich mal angelegt hatte. Ich werde jetzt hier gleich diesen Field Account nutzen, um damit nachher zu arbeiten. Möchte jetzt aber mal kurz zeigen, wie ich letztlich einen neuen Hosted Service anlege, den ich nachher befüllen möchte. Ich lege jetzt also einen neuen Service an, den nenne ich mal Test Service. Hasertl Test nenne ich das Ganze. Und ganz wichtig, wenn ich jetzt mit Windows Azure arbeite, habe ich die Möglichkeit festzulegen, in welcher Region weltweit mein Service betrieben wird. Ich wähle jetzt hier North Europe, damit wähle ich für meinen Service, dass der in Dublin gehostet wird. Ich möchte an der Stelle noch kein Deployment durchführen. Ich könnte das direkt machen. Ich hatte ja gesagt, ein Deployment oder ein Paket besteht aus einem Code-Paket und einer Konfigurationsdatei. Das könnte ich jetzt hier in einem Schritt direkt durchführen, indem ich diese beiden Dateien hier hochlade. Also wer sich damit schon auseinandergesetzt hat, mit Windows Azure schon mit dem alten Portal rumgespielt hat, ist also deutlich vereinfacht, von dem Anlegen eines Hosted Service bis zur laufenden Anwendung zu kommen. Ich möchte jetzt hier mal noch nichts anlegen. Ich sage Do not deploy. Und möchte jetzt nur mal eine leere Hülle anlegen, die wir jetzt hier sehen. Test Service. Test Service, der mir hier angelegt wird. Ich bekomme, wenn ich diesen Test Service, wenn er dann angelegt ist, zwei Umgebungen. Und zwar eine Staging-Umgebung und eine Produktivumgebung. Die Produktivumgebung hört auf den Namen, den ich ihr gerade gegeben habe, nämlich hasertl-test.cloud.net. Die Staging-Umgebung bekommt einen zufällig generierten Namen, den ich vergeben, der automatisch vergeben wird und der eigentlich niemandem bekannt ist und deswegen ja nicht für jedermann zugreifbar ist. So, ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, Zertifikate hochzuladen. Das möchte ich hier mal tun. Diese Zertifikate sind notwendig, um nachher eine Remote Desktop Verbindung aufzubauen. Create Certificate oder Upload Certificate. Ich hatte im Vorfeld über Visual Studio schon ein neues Zertifikat angelegt, das ich hier mal schnell hochladen möchte. Remote Desktop Cert. So. Das Zertifikat habe ich jetzt hochgeladen. Damit ist nachher der Zugriff per Remote Desktop möglich. So viel zum Portal. Wie gesagt, Silverlight basiert, neu überarbeitet mit erweiterten Funktionen und möchte jetzt zurück in die Präsentation gehen. Wie sieht jetzt die Entwicklung eines Cloud-Service aus oder welche Tools gibt es hierfür? Ganz wichtig und auch in großer Unterscheidung zu vielleicht Wettbewerbsangeboten zu Windows Azure. Man bekommt, wenn man sich das Software Development Kit für Windows Azure installiert, eine lokale Entwicklungsumgebung und Testumgebung vor allem. Das heißt, ich bekomme eine lokale Windows Azure Simulationsumgebung, die es mir erlaubt, Cloud Services erstmal lokal zu testen. Lokal zu testen und wenn sie dann eben erfolgreich getestet sind, in die Produktivumgebung zu nehmen. Diese Testumgebung oder Simulationsumgebung umfasst sowohl diesen Compute Service als auch die Speicherdienste, also den Storage Service. Das heißt, ich kann alle Speicheroperationen auch mit lokalem Storage nachvollziehen. Gleich vorweg schicken, es gibt für SQL Azure keine direkte Simulationsumgebung. Hier ist einfach Best Practice oder Empfehlung. Verwenden Sie einfach SQL Server Express, kostet nichts und kann im Prinzip als Simulationsumgebung für SQL Azure genutzt werden. Wie sieht nun die Entwicklung von Cloud Services aus? Hier muss man unterscheiden zwischen den drei Bereichen, auf die wir jetzt gleich eingehen. Windows Azure sieht so aus, ich entwickle das Ganze mit Visual Studio, wie gesagt, bekannte, vertraute Umgebung. Ich teste das Ganze in der lokalen Windows Azure Development Fabric, paketiere das Ganze dann und deploye es. Das kann mir alles von Visual Studio übernommen werden. Teste das Ganze, wenn ich will, in der Cloud, in der Staging-Umgebung und schicke das Ganze dann in die Produktivumgebung, sodass der Service dann produktiv ist. So, wie sieht das Ganze in einer kurzen Demo aus? Ich starte mal Visual Studio. Als Administrator muss ich das tun. Ich muss das als Administrator tun, weil ich nachher die lokale Simulationsumgebung verwenden möchte und die erfordert ist, dass eben Visual Studio als Admin ausgeführt wird. Ich habe auf dem Rechner hier das Windows Azure SDK installiert. Das sehen Sie daran, dass hier mir als Projektvorlage unter Cloud ein Windows Azure Projekt angeboten wird. Ich kann hier, wie bekannt, .NET auswählen. Lass es mal bei der .NET Framework 4 Umgebung und sage jetzt mal Webcast Service. Diesen generiere ich. Ich bekomme jetzt ein Wizard-Fenster angeboten, das es mir erlaubt, vorgefertigte Komponenten, Hüllen quasi für verschiedene Rollen einzufügen meinem Service. Also ich habe hier Webrollen, Worker-Rollen kann ich hier einfügen. Für die Demo reicht mir mal, dass ich eine Webrolle habe. Ich lege das Ganze an. Und wir sehen, dass Visual Studio mir hier eine neue Solution generiert. Diese Solution, die wir hier sehen, umfasst zwei Projekte. Und zwar ein Konfigurationsprojekt, was wir hier oben sehen, und ein Webrollenprojekt für die Webrolle. Hätte ich mehrere Rollen hinzugefügt, würden hier noch weitere Projekte stehen, eben für jede Rolle eines. Wenn wir mal in dieses Konfigurationsprojekt gehen, habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationseinstellungen für meine Rolle vorzunehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte vier Instanzen dieser Webrolle nehmen und VM-Size, na, ich belasse es mal bei Small. Ich habe hier eben die Möglichkeit, die Größe der Instanz auszuwählen. Habe verschiedene Einstellungen, die ich vornehmen kann, Zertifikate, Virtual Network, wenn ich also eine virtuelle Netzwerkverbindung zu meinem lokalen Rechenzentrum haben möchte, kann ich das hier tun. Ich belasse das alles mal dabei. So, Konfiguration kann ich hierüber vornehmen. Mach das mal zu. So, Konfigurationsprojekt haben wir hier oben gesehen. Das zweite Projekt, Webrolle, sieht nicht nur so aus wie ein ASP.NET-Projekt, es ist ein ASP.NET-Projekt. Das heißt, jeder, der ASP.NET kennt, programmieren kann, wird sich sofort in vertrauter Umgebung fühlen. Ich habe genau die gleichen Konzepte wie ja, Default ASPX-Seite, die halt als erstes aufgerufen wird, eine About-Seite und so weiter. Das heißt, der ganze Code hier ist da. Einziger Unterschied ist, dass ich hier noch eine Webrollenklasse habe, die ist dazu da, quasi ja, verschiedene Events zu registrieren. Das ist eine Methode, die OnStart-Methode, die beim Hochfahren einer Webrolle ausgeführt wird und so weiter. Das soll uns jetzt nicht groß stören. Ich möchte jetzt mal vorführen, was die Leistungsfähigkeit von Windows Azure ausmacht in Bezug auf die Simulationsumgebung. Ich kann nämlich hier ganz wie gewohnt auf Start Debugging klicken. Das Ganze ist ja schon ein lauffähiger Cloud-Service, wenn man so will, der noch nicht viel kann, der jetzt nur eine Begrüßungsseite enthält. Aber ich führe jetzt mal das Ganze in der lokalen Simulationsumgebung aus. Das sehen Sie hier, indem hier unten so ein blaues Windows-Icon ist. Ja, er sagt hier Windows Azure Emulator, der fährt jetzt gerade hoch. Da lassen uns mal die UI anzeigen. Im Hintergrund ist schon Windows in Internet Explorer Fenster aufgegangen. Hier sehen wir die Simulationsumgebung bzw. die Konsolenausgaben der Rollen. Ich hatte ja konfiguriert, dass vier Instanzen der Webrolle ausgeführt werden sollen. Da sehen wir jetzt vier Konsolenfenster dieser Rollen. Ja, die geben ein paar Informationen aus, also OnStart ist ausgeführt, OnStart ist fertig und so weiter, wird also ausgeführt. Sehr, sehr schicke Geschichte, um hier nachzuvollziehen und direkte Konsolenausgabe meines Cloud-Service zu haben. Wie gesagt, der Cloud-Service ist hier auch schon aufgerufen. Er kann noch nicht viel. Es ist die bekannte, also wer ASP.NET eben kennt, die bekannte ASP.NET Application. So. Ich fahre das Ganze wieder runter, also ich schließe das Browserfenster und wir sehen jetzt hier, wie schrittweise die vier Instanzen auch wieder runtergefahren werden. Ich habe jetzt also dieses paketiert, Webrolle. Ich setze das mal auf eine Instanz zurück, speichere das Ganze. So, jetzt haben wir den Cloud-Service lokal getestet. Jetzt wollen wir das Ganze auch in der Cloud ausführen. Und was müssen wir dazu tun, damit das Ganze in die Cloud installiert wird? Ich muss nur hier mit der rechten Maustaste auf mein Konfigurationsprojekt gehen und auf Publish klicken und kann dann direkt aus Visual Studio heraus meinen Account zugreifen. Das Ganze ist über Zertifikate natürlich abgesichert und kann jetzt hier sagen, ich möchte in diesen Testservice, den ich vorher angelegt habe, in die Produktionsumgebung installieren. So, das ist es auch schon. Ich klicke auf OK und Visual Studio übernimmt den Rest. Und zwar paketiert er jetzt das Ganze, er baut den Webservice, er nimmt Verbindung zu Windows Azure auf und installiert den Cloud-Service und fährt die Instanz, also jetzt ist es ja nur noch eine, die ich konfiguriert habe, an der Stelle hoch. Wir lassen uns noch den Installationsfortschritt anzeigen. Nehmen wir hier den Azure Explorer uns anzeigen lassen, das Activity Log. So, er lädt das Ganze hoch und fährt die Instanz jetzt der Reihe nach hoch. So, wir schauen uns noch den nächsten Schritt an. Das gesamte Deployment dauert erfahrungsgemäß ja so zwischen 8 und 10 Minuten. Also es ist nicht was man ständig tun möchte, aber es funktioniert recht zuverlässig, dass der Cloud-Service jetzt auf Windows Azure installiert wird. So, er lädt es hoch. Jetzt gucken wir uns noch ganz schnell an, dass zumindest die Bestätigung kommt und keine Fehlermeldung. Creating. So, wunderbar. Ich möchte das Ganze jetzt nicht komplett abwarten. Also wir schauen uns das nachher an, dass der Cloud-Service tatsächlich in der Cloud ausgeführt wird. In der Zwischenzeit möchte ich mit der Anwendung fortfahren, beziehungsweise mit der Präsentation fortfahren. So, wir haben den Cloud-Service entwickelt. Ich möchte nochmal den Schritt zurückgehen. Was haben wir gemacht? Ich habe es implementiert, ich habe es lokal getestet, paketiert und deployed wird es jetzt gerade von Visual Studio im Hintergrund. Und zwar wird es direkt in die Produktionsumgebung installiert. So, der nächste Dienst, SQL Azure. SQL Azure, nicht nur zufällig so der Name gewählt, letztlich ist das Ganze eine Fortsetzung der SQL-Plattform in die Cloud. Das heißt, ich habe hier einen Dienst, der kompatibel ist zu SQL Server, der als Service bereitgestellt wird. Das heißt, ich habe einen relationalen Datenbankdienst, der mir hier angeboten wird. Der ist eine Teilmenge, eine sehr große Teilmenge, aber eben eine Teilmenge von SQL Server. Ich kann aufgrund der Schnittstellenkompatibilität mit allen Tools, Technologien und so weiter, die ich kenne, auf SQL Azure zugreifen, also alle, die ich von SQL Server kenne. Das umfasst nicht nur die Microsoft-Welt, sondern auch, wenn Sie Java entwickeln, JDBC-Treiber können Sie auch für SQL Azure verwenden. Weiterhin wird angeboten der sogenannte Sync-Service. Der SQL Azure Sync-Service erlaubt es, SQL Azure Datenbanken mit lokalen Datenbanken abzugleichen. basiert auf dem Microsoft Sync Framework. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Änderungen, die in einer lokalen Datenbank oder der SQL Azure Datenbank erfolgen, lokal beziehungsweise in der Cloud nachzuziehen. Und was ganz neu dazu gekommen ist, die Reporting Services, also wer es von SQL Server kennt, ist jetzt auch auf SQL Azure verfügbar. Das heißt, ich kann mir Berichte über Datenbestände und so weiter anzeigen lassen. So, es gibt einen Migration Wizard, der es erlaubt, Daten von einer lokalen SQL Datenbank nach SQL Azure zu übertragen. Wie sieht's technisch aus? Technisch bekomme ich, wenn ich SQL Azure nutze, einen sogenannten TDS-Endpunkt. TDS steht für Tabular Data Stream. Kommunikation erfolgt über Port 1433. Über diesen Endpunkt erfolgt sämtliche Kommunikation und letztlich ist auch dieser Endpunkt das einzige, was ein Entwickler zu Gesicht bekommt. Das heißt, die interne Funktionsweise bekommt er nicht zu Gesicht. Er kann SQL Azure nur über diesen TDS-Endpunkt ansprechen. Abgesichert ist das Ganze noch über eine SQL Azure Firewall. Diese Firewall ist erstmal zu, muss erst aufgemacht werden. Es gibt von den Datenbanken zwei Editionen, aus denen ich wählen muss, wenn ich sie anlege, und zwar eine Web Edition von 1 oder 5 GB und eine Business Edition, wo ich die Möglichkeit habe, zwischen 10 und 50 GB an Datenbankgröße zu wählen. Ich bekomme dann dreifach redundante Datenspeicherung, was übrigens auch für Windows Azure Storage gilt. Auch dort werden alle Daten dreifach gespeichert. Zugreifen kann ich nur über den TDS-Endpunkt und der leitet mich immer auf die Single Primary Datenbank, die aber dann ihre Änderungen an die Replikate weitergibt. Fällt die Single Primary aus, regelt SQL Azure automatisch, dass weitere Datenbanken hinzugenommen werden und wieder eine Dreifachspeicherung erfolgt. Wie sieht die Entwicklung mit SQL Azure aus? Hier ist es so, dass ich die lokale Entwicklung eben, wie gesagt, mit einem lokalen SQL Server machen kann. Aufgrund der Kompatibilität von SQL Server zu SQL Azure sollte das kein Problem sein. Mit diesem SQL Server arbeite ich lokal, kann die Datenbank dann mit dem SQL Azure Migration Wizard in die Cloud übertragen, kann dort möglicherweise auch nochmal eine SQL Azure Testdatenbank anlegen und dann eine Produktivdatenbank, sodass eben ja entsprechendes zu Windows Azure auch bei SQL Azure gelten kann. So, wie sieht die Arbeit mit SQL Azure aus? Ich gehe mal kurz aus der Präsentation raus. Schaue gerade nochmal hier auf Visual Studio. Genau, die Instanz 0 initialisiert sich gerade. Also hier sind wir guter Dinge, dass das auch zeitlich noch passt. So, jetzt bin ich nochmal im Portal drin, kann jetzt hier auf Database gehen. Database gibt mir jetzt einen Überblick über meine, auch hier wieder über meinen Account, meine Subscriptions und zeigt mir jetzt meinen Server an. Hier oben sehen wir in der Leiste verschiedene Aktivitäten, die ich durchführen kann. Ich kann einen neuen Server anlegen. Ein Server ist in diesem Zusammenhang ein logisches Konstrukt, eine logische Zusammenfassung von verschiedenen SQL Azure Datenbanken. Ich kann eine neue Datenbank anlegen und das möchte ich jetzt mal tun. Ich wähle diesen Server aus und lege eine neue Datenbank an. Die Datenbank nenne ich jetzt mal WebcastDB. Wähle hier eine Web Edition zu 1 GB aus. Ich könnte also auch 5 GB. 1 GB reicht mir an der Stelle. So, ich gehe in den Server mal rein und lasse mir alle meine Datenbanken anzeigen. Also ich habe hier eine WebcastDB. Ich hatte ja gesagt, das Ganze ist abgesichert durch eine Firewall. Diese Firewall muss ich aufmachen, gezielt. Ich habe das mal für Microsoft Offices gemacht, voreingestellt, damit ich eben von Microsoft Offices drauf zugreifen kann. Wenn ich eine neue Regel einführen möchte, also jetzt von meinem derzeitigen Standort aus zugreifen möchte, kann ich hier eine Webcast Rule noch mit reinnehmen und sage, dieser Adressbereich soll freigeschaltet werden. Na, lassen wir mal 79, das reicht eigentlich. Okay. Das heißt, von dieser IP-Adresse möchte ich auf die Datenbank zugreifen können. So, ich kann jetzt die Connectivity noch testen zu dieser Datenbank, muss mein Passwort, mein Serverpasswort eintippen. Ja, Zugriff sollte möglich sein. Genau, ist möglich. So, ich kann die Datenbank genauso schnell auch wieder löschen, wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Ich möchte jetzt mal kurz auf die Datenbank zugreifen. Für solche Demo-Zwecke verwende ich ganz gerne einen kleinen selbstgeschriebenen Client, den ich mir mal gebastelt hatte. Das ist wirklich eine ganz billige Windows Forms Anwendung. Ich kann in dieses Textfeld einen generischen Connection String einfügen. Den habe ich schon mal vorbereitet. Da ist der Servername, also P4, RZE und so weiter drin. Für die Datenbank ist hier ein ja, Dummy-Name eingetragen, User-ID hsettl und das Passwort ist auch mit einem Dummy-Wert vorbelegt. Ich möchte mich jetzt gegen die Webcast-Datenbank konnektieren mit meinem Passwort, was ich schon vorher festgelegt habe, und kann jetzt von dieser Windows Forms-Anwendung eine Verbindung zu meiner Datenbank, die im Übrigen auch in Nordirland, in Nordeuropa, also in Irland, Dublin liegt, aufbauen. Hier also der Beweis, ich muss nicht mit Windows Azure arbeiten, wenn ich mit SQL Azure arbeite. So, ich kann jetzt hier eine Tabelle anlegen, die nenne ich jetzt mal Kunden. Die hat ein vorgefertigtes Schema, das auch fest verdrahtet ist, aber ganz billiger ADO.NET Code. Also bitte jetzt hier nicht unterstellen, dass ich hier groß was fake. Das ist wirklich kein Hexenwerk, was dahinter steckt. Ich trage einen Namen ein, und zwar Mustermann Max. Den schreibe ich da rein, kann die Tabelle auslesen, siehe da, der Eintrag ist da. Um noch zu beweisen, dass ich wirklich mit bekannten, bewährten Tools auf das Ganze hier zugreifen kann, möchte ich das Ganze auch mal mit dem SQL Server Management Studio zugreifen. Hier spezifiziere ich als Servernamen auch P4, RZE und so weiter. Als Datenbank wähle ich die Webcast DB, konnektiere mich dagegen und sehe jetzt hier im Object Explorer meine Datenbanken, hier die Webcast DB, gegen die ich mich connected habe, und auch meine Kundentabelle. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte die jetzt ja, mir mal anzeigen lassen, den Inhalt dieser Tabelle, und führe dazu ein Select Statement aus. Und siehe da, Max Mustermann ist da drin. Ich gebe nochmal einen weiteren Namen, mal zufällig, irgendwas schreibe ich da drin. Führe es nochmal aus, siehe da, der Eintrag ist da. Also so leicht lässt sich mit SQL Azure arbeiten. Ich schließe die Anwendung wieder und so leicht kann ich die Datenbank auch wieder löschen, indem ich einfach hier Drop drauf gehe, fragt mich nochmal, will ich das wirklich tun? Tatsächlich, ich möchte es tun und die Datenbank ist wieder weg. Das heißt, ohne großen Administrationsaufwand habe ich innerhalb von wenigen Minuten eine Datenbank angelegt, darauf zugegriffen und die Datenbank auch wieder gelöscht. Also hier wirklich sehr, sehr einfaches Arbeiten möglich. So, wir schauen mal kurz, was unser Service macht. Die Rolle fährt jetzt gerade hoch. Ah, super, gutes Timing. Es ging relativ schnell, ja doch, ein paar Minuten hat es gedauert und jetzt kann ich hier auf den Cloud-Service zugreifen, auf hsettl. Oh, ich habe einen Tippfehler gehabt, aber gut. Testcloudapp.net und die Anwendung sollte eigentlich sich jetzt anzeigen lassen. Das heißt, in der Cloud verfügbar sein. Die Rolle hat zumindest gemeldet, dass sie da ist. Ich schaue mir kurz mal den Status hier an. Ah, sie ist noch, zumindest hier wird sie als Initializing angezeigt. Hier ist sie aber schon da. Das heißt, die Anwendung ist jetzt tatsächlich in der Cloud unter dieser URL verfügbar. Wenn Sie diesen Webcast sich anschauen, wird die wahrscheinlich nicht mehr da sein, weil ich sie wieder runternehme. Aber im Moment hier läuft sie tatsächlich in der Cloud. Kurz möchte ich auch noch zeigen, wie es ist, wenn ich mich gegen die Instanz verbinde. Ah, ich fürchte, ich habe das falsche Zertifikat hochgeladen. Ich kann aber meinen anderen Client nehmen, hier diesen. Na, den zeige ich nachher, wie ich mich per Remote Desktop auf so eine Instanz draufschalten kann. So. So. SQL Azure, also Datenbank in der Cloud. Der letzte Bereich, den wir uns jetzt noch anschauen, ist die Windows Azure App Fabric. Sichere Integration as a Service. Die App Fabric erlaubt es, verteilte Web-Services, die sowohl auf Windows Azure als auch irgendwo anders laufen können, miteinander sicher kommunizieren zu lassen. Die App Fabric umfasst fünf Dienste, wenn man so will. Einmal einen Servicebus. Auf diesem Servicebus können sich die verteilten Cloud-Services registrieren und somit eben über Servicebus-Endpunkte aufrufbar machen. Das heißt, Aufrufe dieser Webservices würden dann nicht mehr direkt an den Webservice gehen, sondern auf den Servicebus und der Servicebus würde dann den Webservice aufrufen. Sicher gemacht kann das Ganze über den Access Control Service gemacht werden. Dieser ist dazu da, Authentifizierungen zu übernehmen in verteilten Anwendungen, Security Token auszustellen, um Aufrufe, die über einen Servicebus erfolgen, sicher zu machen. Dann habe ich noch Caching Service. Der Caching Service stellt einen verteilten In-Memory Cache zur Verfügung. Das heißt hier auch ein Infrastrukturdienst, der von Windows Azure genutzt werden kann, wenn ich mehrere Instanzen habe und beispielsweise Datenbankzugriffe cachen möchte und diesen Cache allen Instanzen und nicht nur der einen, die mal den Zugriff gemacht hat, zur Verfügung stellen möchte, kann ich das über den Caching Service machen. Dann noch Integration Services, Composite Application Services. Dienste, die bekannt sind vielleicht vom BizTalk Server, die bekannt sind von der Windows Server App Fabric, jetzt auch in der Windows Azure App Fabric. Integrationsservices bieten die Möglichkeit, Adaptoren für bestimmte Backend-Systeme in die App Fabric zu integrieren und Composite Application Service bietet Orchestrierungsmöglichkeiten. Das Ganze basiert auf Windows Workflow Foundation, das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, Aufrufketten zum Beispiel zu konfigurieren, zu sagen, ruf mir erst Service A, dann Service B und falls die Ausgabe größer als 10 ist, Service C auf und so weiter. Das heißt, die App Fabric ermöglicht die sichere Kommunikation über das Internet. Und wozu ist das, kann das genutzt werden oder ist das sinnvoll? Dazu eine kleine Abbildung, die ich jetzt animieren werde, die auf die Herausforderungen in verteilten Anwendungen eingeht. Stellen wir uns vor, wir haben einen Service A, der steht hinter einer Firewall in dem Unternehmen und ich habe einen Client B, der auch hinter seiner Firewall, aber in einem anderen Unternehmen steht. Das heißt, die Herausforderung, der Client, der den Service aufrufen möchte, muss Firewalls überwinden. Typischerweise geht die erste Firewall-Überwindung sehr gut, weil man nach draußen rufen darf, aber Inbound-Calls gehen normalerweise nicht. Das heißt, Service A wird nicht aufgerufen werden können, weil die Firewall bei Service A wahrscheinlich zu ist. Weitere Herausforderung ist, im Bereich der Authentifizierung zu sehen. Das heißt, wenn sich der Client beim Service authentifizieren möchte und dabei seine eigenen Authentifizierungslogiken mitbringen möchte, wird das Ganze recht schnell komplex, insbesondere wenn ich mehrere Clients habe und jeder von diesen seinen eigenen Authentifizierungsdienst nutzen möchte. Das heißt, der erste vielleicht Benutzername, Passwort, der nächste Live-ID, der nächste irgendein Active Directory und so weiter. Authentifizierung, Autorisierung, Single Sign-On und so weiter, also schwierig zu lösen in verteilten Anwendungen. Und wie kann jetzt die Windows Azure Plattform bzw. die App Fabric hier eingesetzt werden? Die App Fabric kann als Vermittlerkomponente eingesetzt werden, indem hier jetzt in dem Beispiel Servicebus und Access Control Service zum Einsatz kommen und die Funktionsweise wie folgt umgesetzt werden kann. Der Service A kann sich jetzt, um aufgerufen zu werden, beim Servicebus registrieren. Er baut dazu eine bidirektionale Verbindung mit dem Servicebus auf, registriert sich dort, bekommt einen Endpunkt zugewiesen und kann über diesen Endpunkt, jetzt hier oben der obere der beiden Endpunkte, aufgerufen werden. Natürlich zwischen Service und Access Control Service und Servicebus besteht eine Vertrauensbeziehung, aber über Zertifikate abgesichert und so weiter. Also da kann nicht viel passieren. Ein Client, der jetzt den Service aufrufen möchte, authentifiziert sich nicht direkt beim Service, sondern authentifiziert sich beim Access Control Service und beantragt dabei die Ausstellung eines Security Tokens. Der Access Control Service authentifiziert jetzt diesen Service und kann aus dem Profil des Clients bestimmte benötigte Informationen noch auslesen, die der Service A vielleicht braucht und verpackt das Ganze in ein Security Token. Dieses Security Token gibt er an den Client zurück, also natürlich nur, wenn die Authentifizierung erfolgreich war, an den Client zurück und der Client kann jetzt über den Servicebus unter Übergabe des Security Tokens diesen Endpunkt aufrufen und dieser Aufruf wird dann an den Service A weitergeleitet. Das heißt, der Service A muss jetzt nur noch dieses Security Token auswerten und nicht mehr für, wenn es viele Clients sind, für jeden Client einen eigenen Authentifizierungsdienst implementieren. Also hier die Entlastung des Service A's von diverser Authentifizierungslogik. Der Aufruf ist also möglich, hier jetzt gestrichelt eingezeichnet in Schritt 5, weil rein technisch gesehen dieser Aufruf eine Antwort auf die Verbindung oder auf den Verbindungsaufbau in Schritt 1 ist. Das heißt, der Servicebus nutzt hier die bidirektionale Verbindung zur Kommunikation mit Service A. Der Vorteil an diesem Konstrukt ist jetzt, dass sowohl Client und Service nur nach draußen kommunizieren müssen. Ja, der Client sowieso nur und der Service bei dem Verbindungsaufbau. Alle Verbindungen gehen also nach draußen und die Authentifizierung wird für den Service denkbar einfach, weil die zum großen Teil durch den Access Control Service abgedeckt wird. Der Service A muss also nur noch Funktionalitäten implementieren zur Auswertung eines solchen Security Tokens und das ist denkbar einfach, weil ich hier zum Beispiel Windows Identity Foundation nutzen kann. Dieses ganze Konstrukt ist REST-basiert, das heißt, ich kann auch von anderen Technologien, die REST-Services sprechen, das Ganze nutzen. Insbesondere für Java gibt es auch ein Software-Development-Kit, mit dem Java-Komponenten als Beteiligte dieser Kommunikation eingesetzt werden können. So, hier Windows Azure, Entwicklung mit der Azure App Fabric ist so, dass es bei der App Fabric keine Simulationsumgebung gibt. Hier würde man theoretisch immer mit der Produktivumgebung laufen, das heißt mit einem Endpunkt, den man dort registriert hat. So, eine kurze Demo zur App Fabric, um zu zeigen, wozu kann ich das Ganze jetzt eigentlich nutzen. Dazu öffne ich Visual Studio nochmal und rufe hier ein Projekt auf, was ich angelehnt habe. Oh nein, ich will ja kein neues anlegen, sondern eins öffnen, das sich anlehnt an ein Beispiel aus dem Software Development Kit. So, wir haben hier einen Client und einen Service und diese beiden können miteinander kommunizieren. Der Service implementiert eine sogenannte Echo Logic. Er bekommt einen String und liefert auch einen String wieder zurück. Wir sehen den Service hier, also er bekommt einen String und liefert den zurück. Ich gehe mal kurz ins Portal und gehe hier auf den Servicebus. Die App Fabric ist leider noch die einzige Komponente, die nicht im neuen Portal drin ist, sondern im alten Portal. Deswegen werde ich hier aufs alte Portal umgeleitet, wird aber in naher Zukunft auch ins neue Portal aufgenommen. So, ich habe im Vorfeld einen Namespace registriert. Das ist der HZLNS Namespace. Und wenn ich mir diesen mal aufrufe, dann bekomme ich über einen Feed, Newsfeed angezeigt, welche Services sich quasi auf meinem Namespace registriert haben. Ich sehe hier unten noch keinen angezeigt, das ist, weil ich noch keinen registriert habe. Das Ganze mache ich jetzt mal, indem ich diesen Service starte. Neue Instanz. Wir sehen, der Service fährt hoch, registriert sich jetzt auf diesem Endpunkt und wir können den jetzt gleich, genau jetzt ist er da, und wir können jetzt hier Nachrichten an diesen Endpunkt schicken. Was ich auch gemacht habe, jetzt bin ich nochmal hier im neuen Portal, ich habe hier einen Client auf Windows Azure laufen und dieser Client, mit dem habe ich die Möglichkeit, Nachrichten an diesen lokalen Service zu schicken. Dieser Client ist aufrufbar, ich mache mal ein neues Fenster auf, über App Fabric, So, ich rufe diesen Client mal an auf appfabric.cloudapp.net. So, und das ist jetzt eine kleine Anwendung, die es mir erlaubt, einen Textstring einzugeben. Und dieser Textstring dann von dem Service empfangen wird. Mal schauen, dass ich hier mit den Fenstern zurechtkomme. Kann jetzt hier zum Beispiel Test eingeben, sage Send. Und diese AppFabric-Demo konnektiert sich jetzt auch über den Servicebus mit diesem Client. Das heißt, ich habe eine Windows Azure-Anwendung, die hier läuft und die an einen lokal betriebenen Cloud-Service einen Textstring übergeben kann, der dann auch zurückgeliefert wird. Also hier Response from Server Test, okay, Status, gebe nochmal einen Test 2 ein. So, Response from Server, Test 2 und so weiter. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über die App Fabric Zugriff auf meine Backend-Systeme einzurichten. Ich mache das Ganze mal hier wieder zu, Service beenden und habe hier eine kleine Demo gemacht. Nochmal, wenn ich nochmal auf diese Überblicksseite gehe, Was ermöglicht mir das Ganze, wenn Sie sich vorstellen, Client B, das war jetzt mein Windows Azure Service, Service A war jetzt der Echo Service, das könnte aber zum Beispiel auch ein SAP-System sein. Und hierüber die Möglichkeit, das Frontend hochskalierbar, hochverfügbar in der Cloud zu implementieren, das Backend aber nach wie vor im Unternehmen zu belassen. So, eine Sache hatte ich Ihnen noch versprochen, bevor ich zur Zusammenfassung komme, Ihnen zu zeigen, wie ich mich auch also gegen eine Instanz remote connecten kann. Dieser Azure SB Client, den ich hier laufen habe, an den kann ich mich eben mit einer Remote Desktop Verbindung, ja, ich möchte das öffnen. Und bekomme jetzt, ja, jetzt ein selbst erstelltes Zertifikat, deswegen warnt er mich nochmal, aber ich habe hier jetzt eine Verbindung zu meinem Cloud-Service aufgebaut. Also hsettl-appfabric-cloud-app.net. Ja, erste Verbindung, deswegen dauert es immer noch einen kleinen Moment, aber Sie sehen, ich habe hier eine Windows-Server-Verbindung oder eine Windows-Server-Oberfläche, mit der ich im Prinzip genau das machen kann, was Sie kennen. Ja, ich kann sogar Notepad aufmachen, wenn ich das wollte. Also hier die Verbindung in die Cloud auch über Remote Desktop möglich. Also ich kann hier jetzt meinen Service auch entsprechend administrieren. Gehen wir wieder zurück. Okay, brauchen wir nicht mehr. So, damit möchte ich zur Zusammenfassung kommen. Was habe ich Ihnen gezeigt? Windows Azure Plattform, Microsofts Plattform as a Service, Infrastructure as a Service Angebot. Das heißt, Dienste für Entwickler, die Entwickler nutzen können, um Cloud-Anwendungen zu schreiben, in der Cloud zu betreiben, Daten in der Cloud zu speichern, Kommunikation über die Cloud abzuwickeln. Windows Azure, Runtime und Storage für Cloud Services. Ich kann Cloud Services in der Cloud betreiben, hochverfügbar, hochskalierbar, das Ganze automatisiert gemanagt. Wenn ich nicht die VM-Rollen verwende, dann muss ich vieles am Management selber machen, werden mir Betriebssysteme und so weiter selbst gewartet. Also wunderbar alles möglich. SQL Azure, kompatibel zu SQL Server, die gleichen Tools und Technologien, die ich für SQL Server nutze, kann ich auch für SQL Azure nutzen. Muss also da nichts groß neu lernen. Windows Azure App Fabric, Integrationsdienste as a Service, Kommunikation verteilter Anwendungskomponenten über die Cloud, sehr schön an der Stelle möglich. Hier noch ein paar Ressourcen, die ich Ihnen ans Herz legen kann. Windows Azure haben wir einmal eine deutsche Homepage, microsoft.de/azure, wo wir viele How-To-Guides und so weiter veröffentlichen auch. Also wie mache ich was, wie mache ich die Anwendungen sicher, wie kann ich sie hochverfügbar machen und so weiter. Das internationale Portal auf azure.com, kostenlosen 3 Wochen Test-Account gibt es auch hier unter dem URL. Den erreichen Sie auch über microsoft.de/azure. Und mein Blog, auf dem ich zumindest die Absicht habe, regelmäßig neueste Informationen zu Windows Azure und so weiter zu veröffentlichen. Damit möchte ich den Webcast beschließen. Noch ein kurzer Hinweis auf die MSDN Online Seite, wo Sie noch Webcasts zu verschiedenen anderen Themen suchen, finden und sich anschauen können. Ich hoffe, das Passende ist für Sie dabei und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss.